Boah, Kinder, klasse Leute gehen und schon die Hälfte weg.
Oh, stimmt. Das ist in der Mitte. Das ist mehr.
Mitte?
Ja, weil okay. Ich hier singe.
Okay. Okay, okay.
Das wird nicht verschwommen.
Oh ja, Udo. Okay, ich werde nicht zu laut sein, Udo, ne? Verschont sei.
Das kann ich auch gut hören.
Genau. Schatz?
Mein Schatz!
So viele Kinder. Ah, okay. Okay. Heute kleine Runde. Ich bete mal am Anfang. Himmlischer Vater, lieber Gott, so schön jetzt vor dich zu kommen, in Ruhe an dich zu denken, Vater, uns an dich zu erinnern, in Ruhe unser Leben zu reflektieren und dir Fragen zu stellen. Vater, in Ruhe uns zu erinnern, wer du bist und wer wir sind, uns zu erinnern, was ist unser Ursprung, Vater, was ist unser Sinn im Leben? Wohin gehen wir, Vater? Was planst du für uns? Wie hast du es dir gedacht? Vater, ich bitte dafür, dass du die Zeit segnest, an der wir uns jetzt dir begegnen werden und dass du uns erquickst und stärkst mit dieser Botschaft. Dafür bitte ich im Namen von Jesus. Amen.
Amen.
So, heute habe ich zwei so papierlose Geschichten hier mitgebracht, weil ich muss hier die Farbe bekennen. Ich habe jetzt ein neues Projekt bei der Arbeit, Projekt der Nachhaltigkeit. Ich werde meinen ganzen Bereich umstellen auf nachhaltige Alternativen. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich, seitdem ich angefangen habe, damit zu beschäftigen, also kaufe ich nicht mehr die Flaschen, Wasserflaschen, sondern trinke aus dem Wasserhahn. Zack. Check. Seitdem versuche ich die Tüten nicht mehr zu kaufen, sondern mitzubringen. Vorgestern habe ich eingekauft und ich dachte, habe keine Tüte dabei. Diese 2 Euro tun schon weh, also für diese Papiertüte zu kaufen. Ich mache mal ohne Tüte. So ein Ach und Krach zum Auto. Aber ich habe es geschafft. Habe wieder was Gutes getan der Umwelt. So, und heute ist ja auch papierlos. Der André hat überlegt, dass wir heute so einen Gottesdienst machen, wo wir Leute einladen könnten. Ich habe eigentlich ein anderes Thema geplant und das habe ich noch vor, auf jeden Fall. Das brennt in mir, das auch zu erzählen, aber dann nicht heute. Heute kommt ein anderes Thema und zwar, da beschäftigen wir uns nachher im Bibelkreis auch in Diskussionen zum Thema, wie kann man Gott erkennen? Wie lässt sich Gott erkennen? Ja. Das Thema kann man von verschiedenen Richtungen aufziehen. Ich habe mir eine überlegt und dazu schlagen wir auf in Psalm 19. In Psalm 19 auf. Wie können wir Gott erkennen? Was sagt Gott in der Bibel darüber? Im Psalm 19 hat uns der Psalmist eine Zusammenfassung gegeben, wie man Gott erkennen kann. Und zwar in Verse 2 bis 5 sehen wir, dass es darum geht, wir können Gott erkennen, auch ohne dass er zu uns spricht oder etwas hinterlässt in Worten. Wir können im sogenannten Buch seiner Werke reinschauen. Das, was wir vorfinden in der Natur, was um uns herum in der Welt ist, können wir anschauen und dadurch alleine schon Gott erkennen. Ab Vers 8 bis 11 sehen wir, wo Gott sich offenbart durch seine Worte, wo wir seinen spezifischen Willen auch erkennen und ihn als Gott in seinem Charakter auch erkennen. Lass uns mal lesen. Verse 2 bis 5. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes.
Psalm
19. Psalm 19. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Na, also wir sehen es genau das. Gott spricht zu uns, gibt seine Botschaft, ohne dass er ein Wort ausspricht. Ohne dass es durch Worte an uns transportiert wird. Diese Art von Botschaft habe ich mit meiner Oma letzte Jahre studiert. Ne? Und manchmal sagt man ja, das kannst du meiner Oma erzählen. Ne? Bei meiner Oma ist es genau umgekehrt. Nee, wird gebohrt. Ne? Da musst du wirklich wissen, wovon du sprichst und tief einsteigen. Und aber das hat meine Oma überzeugt, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass es Gott gibt, als es nicht gibt. Und dann gibt es noch den spezifischen Willen von Gott. Buch seiner Worte. Da lesen wir Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich und schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Lecker. Hier sehen wir, dass Gott sich durch seine Worte offenbart. Und wir können uns auf diese Worte verlassen. Sprich, Worte sind etwas Spezifisches. Und wir können es prüfen, ob es der Realität auch entspricht. Ja, wir können wirklich sagen, ist das wirklich zuverlässig? Stimmt das denn? Und so verteilt sich das. Buch Gottes Werke und Buch Gottes Worte. Ich glaube, dieses Buch Gottes Werke, es ist nicht so, dass man so aus Natur Gott erkennt, dass es sich so aussieht, dass du auf einen schönen Berg gehst und oben mit Sonnenaufgang so ein schönes, kribbeliges Gefühl bekommst und dann weißt du ganz genau, es gibt einen Gott. Also öfters hören wir das, also diese schönen Gefühlserfahrungen, und ich glaube auch, dass Gott auch dadurch etwas bewirkt. Wir sind erstaunt über die Schönheit. Ja, wir sind erstaunt über die Berge. Die Astronauten erstaunt über die, wie riesig, wie wunderschön die Erde ist. Aber ich glaube, vielmehr geht es darum, dass wir in unserem Leben, was wir um uns herum sehen, die Fragen, die sich uns stellen, dass wir durch diese Fragen Gott finden, weil sie brennend sind, diese Fragen. Wir sind nicht einfach so, wir existieren nicht einfach so, wir haben vieles, wo wir Fragen haben. Das sind sogenannte brennende Fragen. Das sind Fragen, die sind wesentlich, die sind dringlich und die sind echt. Ja, es gibt unechte Fragen, wo man dahinter eigentlich eine andere Frage stellt. Und es geht nicht um Fußball. Es geht nicht darum, ob Deutschland es schafft, auch es scheint brennende Frage zu sein gerade. Es geht auch nicht darum, ob die Russen die Dopingstrategie verfolgen. Habt ihr gehört, es gibt neue Dopingstrategie vielleicht? Die Russen spielen ja so gut, na, so 5-0, 3-1. Ha, Russen, immer gut. Bestimmt ist da was mit Doping im Spiel. Ne? Es gibt so ein neues Gerücht, dass die Russen die neue Dopingstrategie machen. Sie haben jetzt alle eingeladen, ne? So, kommt zu uns Und dann ganz, ganz heimlich im Schlaf machen sie den anderen den Doping. Und zwar den die anderen schwächt. Und so kann man nichts nachweisen. Wir haben kein Doping, ne? Also darum geht es nicht bei den brennenden Fragen. Ne? Sondern bei den brennenden Fragen geht es um Fragen, die dein Leben definieren. Die definieren, wie du lebst und wer du bist. Und bei diesen Fragen, bei den gleichen Fragen, geht es auch am Ende darum, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Ich stoße immer wieder auf ähnliche Fragen, die ich immer wieder sehe. Und das sind die, ich habe das auf 5 reduziert. Das sind die Fragen zu unserem Ursprung. Woher komme ich? Das sind die Fragen zu meiner Identität. Wer bin ich? Das sind die Fragen nach meinem Sinn im Leben. Wofür lebe ich? Das sind die Fragen nach Moral. Wie lebe ich? Was ist richtig, was ist falsch? Und das sind die Fragen nach meinem Reiseziel. Wo gehe ich hin nach dem Tod? Gibt es da überhaupt was? Diese 5 Fragen definieren sehr viel, wie du lebst. Und ich zeige euch auch warum. Ich bin Freund davon, ich bin ja der Produktmanager bei der Firma und ich bin immer ausgerichtet darauf, dass was die Kunden wirklich brauchen zu wissen. Ja, man kann so viel Wissen verbreiten, erzählen und so. Hier kommt rein, hier kommt raus, wenn ihn das nicht interessiert. Also, und ich bin fest überzeugt, dass diese Fragen uns alle interessieren. Weil wir diese Fragen vielleicht nicht direkt so stellen, aber über andere Zugänge diese Fragen uns stellen. Und ich glaube auch, man kann diesen Fragen nicht entrinnen. Ich glaube nicht, dass man einfach leben kann und sagen, es ist alles egal. Weil wir leben so nicht. Wir suchen nach Sinn. Wir suchen nach, wer bin ich? Wo komme ich her? Was passiert danach? Spätestens wenn die anderen, die nahen Leute, dich danach fragen, die lieb sind, möchtest du nicht gleichgültig denen gegenüber sein. Und ich glaube auch, dass wir besonders jetzt in einer Zeit leben, in der wir Angst haben, diese Fragen zu stellen. Ich glaube, wir haben Angst, nach Wahrheit zu suchen. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ich glaube, einer der Gründe, warum in unserer postmodernen Zeit das so ist, es ist, weil wir Erfahrungen machen, dass wenn du nach Wahrheit suchst, wenn du etwas sagst, das ist die Wahrheit, dann ist großer Potenzial da, dass es zu Konflikten führt, dass es zu Uneinigkeit führt. Und das führt wieder darum, dass Leute sich dann Köpfe einschlagen. Und dann haben wir so das Gefühl, es gibt eine Wahl zwischen entweder brenne ich für die Wahrheit und dann muss ich aber allen beweisen, dass ich Recht habe, oder ich wähle die Liebe. Und dann fliehe ich von der Wahrheit. Dann ist mir um Liebes willen nicht so wichtig, dass ich dann Recht habe. Also liebe ich dadurch, dass ich halt tolerant bin. Und wir denken, wir haben eine Wahl zwischen entweder kämpfe für die Wahrheit oder ich fliehe davon und wähle die Liebe. Und Jesus hat aber sich geweigert, genau das, diese Wahl zu treffen. Er lehrt uns, die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Dass es nicht darum geht, dass ich Recht habe, dass ich auf der richtigen Seite stehe, sondern es darum geht, in Wahrheit Liebe zu sprechen. Und eigentlich ist es keine Liebe, wenn du die Wahrheit nicht sprichst. Stell dir vor, ein Arzt, der dir halt, um Konflikt zu vermeiden, dann sagt, ha, nicht so schlimm. Aus schönen Toleranz, Liebe. Ende 2016 hat Oxford English Dictionary das Wort des Jahres gewählt, Post-Truth. Also Post-Wahrheit. Und in der Beschreibung habe ich gelesen, schreiben sie, es geht darum, dass objektive Fakten weniger Einfluss auf die öffentliche Meinung haben als Emotionen und persönliche Überzeugungen. Objektive Fakten sind nicht so wichtig als was eine Person behauptet und was deine persönliche, individuelle Überzeugung ist. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Das alles macht uns schwer, diese Fragen zu stellen, die wir uns wirklich stellen brauchen. Ich gehe mal durch und heute werde ich auf diese Fragen eingehen und heute wird es eine oberflächliche Predigt geben. Ne? Also ich gehe quasi nicht alles total tief, sondern oberflächlich, aber schon so, dass man wirklich einiges von diesen einzelnen Fragen beantworten kann. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel, was ich mir selber jetzt, ich habe bis um 4 Uhr nachts heute gesessen, weil ich selber bin daran interessiert gewesen und bin, mir diese Fragen zu stellen und die zu sehen, was gibt es dazu für Alternativen und für Antworten. Frage nach meinem Ursprung. Woher komme ich? Ich und du, wir haben es nicht selbst entschieden, dass wir so irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts mal hier geboren werden. Na, das war nicht unsere Entscheidung. Sprich, gibt es ein Fragezeichen automatisch? Wie kam es denn, dass ich jetzt da bin? Na, ich habe sie nicht zu verantworten. Ich weiß es ja nicht. Ne? Also Frage, gibt es da eine Antwort dazu? Und warum das eine brennende Frage ist? Weil, wenn du mit einem Sinn, mit einer Intention hierher platziert wurdest, geboren wurdest, macht es mit dir viel aus. Das heißt, jemand hat dich gedacht, jemand hat dich gewollt. Es gibt einen Sinn für dich. Es gibt auch jemand, vor dem du Rechenschaft abgeben kannst. Wenn es auf einer Seite einfach gibt es keinen Grund dafür, dann gibt es das alles nicht. Es gibt keine Intention dahinter. Es gibt keinen Grund, warum eigentlich. Es ist einfach nur Zufall. Und das bestimmt total mein Denken. Und wie ich lebe und welche Entscheidungen ich treffe. Und es gibt im Prinzip, wenn man so einen globalen Maßstab das sieht, also ich habe mich mit meiner Oma, wie gesagt, viel damit beschäftigt, gibt es im Prinzip 3 Hauptmöglichkeiten, die es da gibt, wie die Welt entstanden ist und wie da drin. Die erste Option ist, Gott hat es erschaffen. Es gibt einen Designer, der es gedacht hat, der ist intelligent, der hat es erschaffen mit einem Sinn dahinter. Option Nummer 2, das Universum entstand per Zufall, aus nichts. Option Nummer 3, das Universum hat immer existiert. Es ist gar nicht entstanden, war schon immer. Bei den beiden letzten Optionen, das ist genau das. Es gibt keinen Zweck, es gibt keinen Grund, es ist grundlos. Es ist einfach nur Zufall, oder es gab schon immer sowieso. Es gibt einfach keinen Grund. Und das Verrückte ist aber, welche dieser 3 Optionen sind am, sag ich mal, natürlichsten, am einfachsten? Ich glaube, keine der 3. Also alle 3 sind ein Wunder. Es ist nicht etwas, wo du sagst, ach ja, das ist ja ganz normal, passiert ja jeden Tag. Ne? Dass hier einfach von nichts alles entsteht und Gott steht dahinter und sagt, hier, mache ich. Oder aus nichts plötzlich alles geschieht. Also alle Wissenschaft der Welt, die wir bis jetzt gesammelt haben, sagt, nee, ist genau anders immer. Wenn etwas passiert, dann gibt es immer eine Ursache. Wenn da ein Leben entsteht, es passiert immer von lebenden Organismen, dann entsteht ein Leben. Wenn etwas Komplexes entsteht, der komplexer ist es, umso größer muss der Grund sein und Intelligenz dahinter, um das zu erschaffen. Und dann gibt es so viel, und das hat so Spaß gemacht, mit meiner Oma durchzugehen. Es gibt zum Beispiel 122 entropische Konstanten. Entropie ist ja also von Menschen quasi, was ist alles, muss da sein in dieser Welt, damit wir auf dieser Welt leben können. damit die Rahmenbedingungen da sind, damit es überhaupt möglich ist. 122. Ich nehme zwei nur davon. Ja? Eine ist zum Beispiel, als der Big Bang passiert ist, also dass es zu 99% war, weil die Wissenschaft immer wieder neue Erkenntnisse erkennt, dass es wirklich so war. In der ersten Sekunde, als passierte, als die Universum explodiert ist, ne? Diese Gravitationskraft hatte eine Zahl, mit welcher Kraft es explodiert ist. Diese Zahl ist so genau gewählt, wenn du nur 1 hoch minus 123 von dieser Zahl abweichen würdest, würde das nicht passieren. Würde das Universum wiederklapsen oder zu weit sich ausbreiten, dass es kein Leben entstehen kann. Diese Zahl sagt uns jetzt nichts. Ne? Und deswegen gab es einen ziemlich coolen Vergleich. Das gesamte Universum, was wir jetzt kennen, die gesamte Größe, die wir kennen, ja, wenn man diese nimmt, und das ist einfach unglaublich groß, ja, ist einfach unvorstellbar, Millionen, Milliarden von Lichtjahren. Ja. Wenn man diese Größe nimmt und einfach ein Maßband nimmt, von einer Ecke zum anderen Ecke diesen Maß durchzieht, diese Toleranz, diese Differenz, die dafür zuständig ist, dass das Leben entstehen kann, dass die Galaxien entstehen können, dass die Sonnensysteme entstehen können, dass die Leben entstehen können auf der Erde und sowas. Diese Toleranz ist ungefähr 3 Zentimeter. Muss einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Jetzt habe ich den Namen nicht aufgeschrieben. Also ein von Wissenschaftlern hat über diese komplexe Leben, in dem, also wie komplex das Leben ist, erforscht und hat viele Beispiele gegeben. Und ein Beispiel ist, auf den gekommen ist, die Amöbe, das ist ja das kleinste wirbellose Lebewesen auf der Welt, hat so viel Information in ihren DNA. Um das erschaffen zu können und zu sagen, das ist per Zufall entstanden, ist ein sehr einfacher Vergleich, eigentlich ist es noch komplexer, wie wenn Teile von Metall und von Plastik oder eigentlich von Molekularsystemen in so einem Weltraum passieren würden und einfach boom auf die Erde fallen würden und plötzlich entsteht da, per Zufall, Boeing 747. So groß ist die Komplexität in dieser eine Zelle von dieser Amöbe. Äquivalent von DNA ist von 1000 Enzyklopädien in dieser eine Amöbe. Und das alles, also diese ganzen Größen, diese ganzen Vergleiche, zeigen uns, was genau das, wovon der Psalm hier spricht, ohne Worte, ohne dass Gott ein Wort gesprochen hat. Welcome. Ohne dass Gott ein Wort davon gesprochen hat, zeigen uns Gott, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass er es initiiert hat, dass er es gedacht hat, als dass es einfach so per Zufall entstanden ist. Was sagt Gott dazu selbst? Er sagt noch was dazu, um das zu unterstreichen. In 1. Mose lesen wir, ja, Gott, am Anfang schuf Gott und es war gut. Also er bekennt sich dazu, dass er es gemacht hat. Das heißt nicht, dass wir das ausgedacht haben. Er bekennt sich tatsächlich, das unterstreicht das. Und er bewertet das auch. Es ist nicht wertlos. Er sagt, es war gut. Und es wird jetzt noch persönlicher. Psalm 139, Vers 13 und 14. Jeder Mann und jede Frau sollte diesen Verse kennen. Ich mache jetzt Betonung auf Frauen. Psalm 139, Vers 13 und 14. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Gott hat dich im Mutterleib von deiner Mutter erschaffen, kunstvoll. Er hat dich gedacht, er hat dich gewünscht. Du bist nicht einfach so ohne Grund hier. Das Universum ist nicht ohne Grund hier und Gott hat dich gewollt. Du bist hier für einen Grund. Und du bist wunderbar erschaffen. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, zu dem Punkt von unserer Identität. Wir fragen nach unserer Identität. Wer bin ich? Und so wie ich jetzt beobachte in unserer Gesellschaft, geht es mehr Richtung von, es gibt keine Antwort, jeder findet einfach für sich selber, im Innersten von dir, wer du bist. Und wir sind ständig auf der Suche danach. Und lustigerweise kommt es sehr, sehr stark aus der östlichen Religionswelt. Und lustigerweise gerade jetzt, im letzten Jahrzehnt, gehen Leute dort weg von Religion. Also das, was sie quasi Jahrzehnten, Jahrhunderte jetzt versucht haben, Jahrtausende eigentlich, die gehen da weg davon und wir sind gerade, ja, die östliche Welt, die sind so friedlich, ne? Die haben ganz anders, nicht diese plumpe, einfache Bibelgeschichten hier. Ne? Ja, es ist viel, viel tiefer, es ist viel mehr Time-Ebene und was ganz anderes. Ne? Und sie gehen aber dort davon weg und wir gehen und sagen, ja, genau. Weil es passt so sehr zu unserer postmodernen Denke. Weg von dieser totalitären, von dieser autoritären Kirche, die sagt, was du zu tun hast. Ja? Identität. Was haben wir für die Alternativen? Grob, ohne Gott, sind wir ein Zufallsergebnis der Evolution. Es gibt auch keinen Wert und keine Intention dahinter. Realitätscheck. Warum ist diese Frage relevant? Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach dieser Wertigkeit von mir, die Anerkennung, dass ich wert bin. Und ich glaube, innerlich denke ich, nein, ist mir alles egal. Also, nein. Aber ganz ehrlich, ich habe letztens auf YouTube in America's Got Talent gesehen, wieder eine tolle Vorstellung. Und es ist ja doch immer so, auch bei uns Männern. Also so, wenn da eine Frau oder jemand da ist, na, und dann ganz schüchtern und denkst, ah, wird da was, na, und dann singt sie unglaublich, macht unglaubliche Performance und alles machen so Augen und so, wow, Wahnsinn. Und dann stellt sie da und umso krasser ist es, wenn ein Hintergrund von dieser Person ist total sehr, sehr schwach, schlechte Familienverhältnisse, Vater gestorben, oh, ganz schlimm. Und dann endlich wird dein Wert dir gegeben in der ganzen Nation. Ja, und du eiferst mir und du weinst. Und Männer, wir weinen nicht, aber innerlich schon, na, für diese Person. Ja, genau, so ist es richtig. Endlich mal den Wert anerkannt. Und dafür sind verantwortlich unsere Spiegelneuronen in unserem Kopf, wo wir uns verbinden mit dieser Person und mitfühlen mit dieser Person. Wir wollen es wert sein. Wir wissen, dass wir jetzt wert sind. Und das ist total verbunden mit unserer Identität, wer wir sind. Wenn wir keine Intention hatten, dass jemand uns das erschaffen hat, dass kein Wert uns dabei gemessen hat, dabei müssen wir innerhalb von diesem Leben uns immer wieder beweisen, wer wir sind. Und zeigen und Anerkennung finden. Und auch wir sind alle davon nicht weg, auch als Christen. Wir sind soziale Wesen. Aber es gibt einen Gott, der sagt, du bist gewünscht. Und ich gebe dir meine Anerkennung, ich gebe dir meinen Wert. Du bist mir wichtig. Du bist mein geliebtes Kind. Das kann dir niemand so viel Wert geben, wie er das macht. Von Anfang bis zum Ende mit dieser unglaubliche Liebe, die ist unabhängig von dir. Lukas 15. Der Sohn kommt, hat alles vermasselt, kommt zum Vater. Das ist keine Frage für Gott. Seine Liebe ist davon nicht abhängig, was du vermasselt hast. Du bist sein Kind. Was ist, wenn Gott dich wirklich so liebt? Diese Identität finden wir bei Gott und nirgendwo anders. Nächste Frage, die wir stellen. Die Frage nach Moral. Wie lebe ich, wie gehe ich mit anderen um? Und wenn wir von Moral sprechen, allein dieses Wort löst da was aus. Moral? Ach komm, was ist denn ein Begriff aus Mittelalter? Also wir sind doch befreit von Moralzwängen, endlich. Jetzt fängst du wieder damit an, Lad? Also wirklich, es gibt keine allgemeingültige Moral. Ja, es gibt Wertvorstellungen. Und jeder darf es selbst definieren. Bitte werd mal erwachsen. Wir sind noch als Gesellschaft viel weiter. Ich denke mir dabei immer, wie Gott sich da so dabei darauf antworten würde. Wahrscheinlich würde er so sagen, so, oh, echt, oh, stimmt, Entschuldigung. Ich habe nicht so mit Moderne, habe damals bis nicht so weit gedacht. Oh, danke, danke, dass du es mir sagst. Jetzt muss ich, glaube ich, einiges mal überdenken. Na, also das ist der Gott, der alles erschaffen hat, das Universum mit aller Komplexität, dich mit deiner aller Komplexität, deine Psyche hat er erschaffen. Und ich glaube, dass also diese Abkehr von Moralvorstellungen und hin zu Wertvorstellungen hat etwas Gutes. Es ist nicht gut, diese totalitäre Art und Weise, wie öfters religiöse Welt das genutzt hat, quasi Gott gestellt, Gottes Wort geschrieben, aber eigene Absichten verfolgt. Jesus war am meisten aufgeregt, wenn genau das passierte. Hat am meisten die Pharisäer geschimpft, den Tempel ausgeräumt, ja, wo genau das passierte. Und das ist schlecht. Eine Abkehr davon ist auch richtig. Auf der anderen Seite, einfach diese Gegenbewirkung gegen alles, was mit Gott zu tun hat. Wir bestimmen selbst alles. Ist einfach wie das Baby mit dem Bad auszuschütteln. Ist einfach Gegenreaktion, die in das andere Extrem geht. Und wir sehen all die säkularen Führer dieser Welt, Stalin, Hitler, Pol Pot, Kongo, das führt auch zu nichts Gutem. Also beides ist nicht gut. Und das ist das Spannende, die Frage ist, wir stellen uns die Frage nach, was ist richtig, was ist falsch. Wir können uns der Moral auch nicht entrinnen. Und was meine ich damit? Frage ist, gibt es eine unabdingbare, ultimative, für alle Leute geltende Moral? Gibt es das oder gibt es das nicht? Und das ist eine klasse Frage. Oh, es ist so schade, dass ich so wenig hier habe. Ich muss das reduzieren wegen der Zeit. Aber so cool, je mehr man sich beschäftigt, umso mehr findet man raus, was es alles aussagt, dass wir davon nicht entrinnen können. Und wenn wir dem nicht entrinnen können, das heißt, wenn es etwas gibt, was über uns ist, wo wir alle durch unsere Evolution das nicht machen konnten, weil es ist ja jeder, so würde das heißen, alle gleich, warum denn? Dann muss es einen Moralgeber geben. Ich gebe ein paar Beispiele. Realitätscheck. Wenn jemand behauptet, die Moral ist relativ, besteht er ja gleichzeitig mit dieser Behauptung auf sein Recht, dass seine Behauptung anerkannt wird als gültig. Und zwar von allen Menschen. Und da schließt sich der Kreis. Anspruch an absolutes Recht, diese anerkannt zu bekommen, ist ja die absolute Moral. Wenn ich es behaupte, gibt es keine, dann behaupte ich das und dann soll es allgemein gültig sein. Also es beißt sich in den Schwanz der Hund. Ein Beispiel dazu, habe ich nur gelesen, ein Philosophielehrer hat mal eine Aufgabe gegeben seinen Schülern. Schreibe einen Aufsatz zum Thema Ethik, egal was, frei. Der Student hat da in schön blauen Schrift einen Aufsatz geschrieben. es gibt, und das Thema war, gibt es keine allgemeingültige Moral. Ja? Alles ist nur eine Meinung, du magst Vanilla, ich mag Lakritz, und damit schließe ich alles. Ja? Lehrer nimmt sein Papier und schreibt da rein, aha, durchgefallen, ich mag die blaue Schrift nicht. Der Student bekommt das, fällt aus dem Häuschen und sagt, was? Geht zum Lehrer hin und sagt, also was soll denn das? Das ist doch ungerecht, unfair. Das ist völlig, wo sind meine Rechte? Und er meint, naja, du hast ja geschrieben, es gibt keine. Es gibt keine gültige, also ich bestimme jetzt. Also, und ich mag deine blaue Schrift nicht, also kriegst du einen durchgefallen. Also öfters das, was wir proklamieren oder was wir denken, also das Gute, dass wir Abkehr von dieser autoritäre bestimmenden Gesellschaft, also Institutionen haben, die blindes Vertrauen erfordert, glauben, was eigentlich gut ist, gutes Teil davon ist, gehen wir zu weit und wir verstehen nicht, was wir damit eigentlich machen. Wenn wir sagen, gibt es keine Moral, was bedeutet das eigentlich? Wir schaden uns da selber einfach nur. Und wir sind auf der Suche ständig nach etwas, was eigentlich niemals zu finden ist. Nach individueller Wahrheit, die für alle Situationen immer gültig ist. Wenn ein Dieb dir was klaut, überall auf der Welt, zu jeder Zeit wird jemand sagen, das ist falsch. Es war so und es bleibt so. Und wenn zumindest eine Sache, die so ist, allgemeingültig ist, gibt es allgemeine Moral. Und wenn das so ist, können wir uns nicht demonstrieren, dass es einen Moralgeber gibt. Es ist auch Frage, also es ist eine Grundlage, auf die wir uns, unsere Wertvorstellung, kann es auch so nennen, aber eigentlich meist die Moral, stützen, ist der Glaube an Gleichheit von jedem Menschen. Woher nehmen wir das, wenn nicht aus dem ultimativen Moral? Wir glauben fest, dass jeder von uns dieselben Rechte hat, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. Und was ist es denn, was es ausmacht, dass wir so gleich sind? Es ist eigentlich sehr schwierig, das zu benennen, ohne dass wir Moral haben. Wir sind total unterschiedlich. Es gibt Leute, die eher mehr der Gesellschaft was beitragen können als die anderen. Es gibt Leute, die intelligenter sind als die anderen, schöner als die anderen, die sind gesünder als die anderen, machen viel mehr als die anderen. Warum sind denn alle gleich? Warum? Einfach zu sagen, ja, weil wir Menschen sind, ja okay, aber warum? Die Frage liegt immer am Ende, dass es tatsächlich etwas gibt außerhalb von uns. Wir können es nicht bestimmen. Und außerhalb von uns ist ja das, was Gott ausmacht. Das ist außerhalb von unserem Universum. Der obliegt nicht unseren Maßstäben, sondern er hat sie erschaffen. Er ist außerhalb, deswegen kann er auch bestimmen. Das macht nur das am Ende Sinn. Und ich glaube persönlich, wenn ich Bibel lese, dass das, was uns gleich macht, was es auch unabänderlich macht, ist Gottes unabänderliche Liebe zu uns allen, die immer gleich besteht. Das macht uns alle, das einigt uns alle. Und ohne Gott bleibt auch deswegen auch jedes unaufgeklärte Vergehen. Auch hier, ich meine, es gibt keinen Gott, es gibt auch keine Gerechtigkeit, außer die, die du gefordert hast und gesühnt hast. Also, Gott sagt, er sorgt sich für die Gerechtigkeit. Ohne Gott sind wir nur hier in unserem Raum verantwortlich. Ja? Das heißt, das, was der Hitler gemacht hat mit den Juden, wenn du es geschafft hast zu entfliehen, hast du es geschafft, wenn du es nicht geschafft hast, Pech, das war's. Es gibt keine Gerechtigkeit. Stell dir vor, All das, was du jemals erlebt hast, wo jemand an dir was Ungerechtes getan hat, wo niemand das gesehen hat und nie das aufgeklärt wurde, das bleibt auch so. Ohne Gott bleibt das. Solange du die nicht verlangt hast und vielleicht gerechte Gegenstrafe gefordert hast. Ob das weiterhilft, ist auch eine andere Frage. Aber mit Gott, sagt er in Römer 12, Vers 19, lese ich mal, nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Recht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Wir haben einen Gott, wir haben eine Perspektive mit Gott, das ganze Unrecht, was geschieht, nicht einfach so verpufft, sondern Gott wird dafür sorgen. Jedes Wort, was in deine Richtung falsch ausgesprochen wurde, weiß Gott. Jedes, auch auf anderer Seite, jedes Motiv deines Herzens, wo niemand das mitbekommen hat, wo du was für das Gute gemacht hast, für Gott gemacht hast, für andere gemacht hast, hat Gott gesehen. Ohne Gott bleibt es einfach ins Leere. Und wir haben ja die Wahl jetzt. Und wir können der Moral auch nicht entrieren. Und so auch vom logischen Denken auch der Moralgeber. Nächste Frage ist nach Sinn, nach dem Sinn. Wofür bin ich hier? Ich fange kurz an mit einfach mit ohne Gott. Limitiert das wiederum auf das, was ich in diesem Leben vorfinden kann, ne? Und mir überlegen kann, wofür ich leben kann. Das endet ja mit diesem Leben. Meine Träume, die ich mir ausdenke, ja, also kann ich an Sport, Erfolg, Spaß, Besitz, Beziehungen dafür leben und mein Leben dafür investieren, und das endet am Ende mit meinem Leben. Und höchstens, wir können Wunschvorstellungen haben, also Hoffnung ohne Gott, dass vielleicht ist da irgendwas nach dem Tod, aber was hat keine wirklich keine Beziehung zu dem, wofür ich hier lebe. Man kann an Karma denken, also denken, dass gute Taten werden später vielleicht anerkannt. Aber es bleibt alles nur auf dem Level von Wunschvorstellungen. Es basiert nicht auf etwas, was von Grund auf ein Fundament hat, was wir nachprüfen können, macht es Sinn. Und wir wissen auch, allein Sport oder ja, Sporterfahrungen, oder ich kenne auch von meinen Sachen Hobby, auch beim Segelfliegen. Es ist schön, und sich da zu entwickeln, aber auch da weiß ich, dass mich das am Ende nicht erfüllt. Genauso wie die Sportler, die diese berühmte, dieses Climax haben, danach ganz frustriert sind öfters, weil haben sie es erreicht, und was dann? Hingegen, das, was Gott uns gibt, geht darüber viel mehr hinaus. Sowohl zeitlich als auch von dem Wert. Er sagt, wir können für etwas leben, was Bestand hat. Und das Beste, was das Schönste, man kann so viel natürlich darüber reden, was, wofür wir leben, was Gott uns sagt. Aber ich finde am besten eben diesen Vers von Apostelgeschichte 17. Ich lese es einfach durch. Apostelgeschichte 17, Verse 24 bis 28. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr der Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er, dass die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Ich liebe diese Bibelstelle, weil so oft habe ich schon diese Bibelstelle mit Freunden gelesen und Blinzeln in den Augen gesehen, wo sie zum ersten Mal gesehen haben, guck mal, da steht schwarz auf weiß, wozu hat er dich zu dieser Zeit, an diesen Ort gestellt und was will er von dir? Und da sagt er auch, der will, dass du nach ihm fragst. Er will, dass du in Beziehung mit ihm lebst, dass du abhängig, er spricht hier von Abhängigkeit, er will, dass wir abhängig von ihm sind. Und wir sind auch von ihm abhängig. Er will das, er will dich, dein Leben, die Beziehung, Verständnis, wer Gott ist, wer du bist, dass du eine Relation zu ihm hast, dass du zusammen mit ihm dieses Leben lebst. Na, aus anderen Stellen in der Bibel sehen wir genau da dieses Bild. Gott will mit dir zusammenleben. Jetzt angefangen hier und bis in alle Ewigkeit. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Mit seiner Liebe zu lieben und zu sehen, was er aus meinem Leben macht. Er ist die Liebe. Und auf anderer Seite gibt die Bibel uns auch die Alternativen dazu oder sagt, was ist eigentlich ohne Gott? Wie ist der Sinn des Lebens ohne Gott? In 1. Korinther 15, Vers 19 sagt Paulus, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Und dann weiter in Vers 32 sagt er, und wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also hier gibt Paulus diese Perspektive, dieses Bild, Kontrast von Leben mit Gott, Hoffnung auf Jesus. Wenn es nur auf dieses Leben bezogen ist, lass es. Dann, es macht doch keinen Sinn. Dann bereichere die über die. Mach einfach das, worauf du Bock hast, mach Spaß. Versuch einfach dein Recht zu holen für dich selber. Mach das. Macht viel mehr Sinn. Als mit Gott zusammen zu leben, aber nur für dieses Leben. Und danach ist Ende. Weil du wirst auch vieles erleiden, wenn du mit Gott zusammenlebst. Es ist nicht dahin gesagt, dass plötzlich alles gut ist. Aber du weißt, wofür du lebst. Weil du hast einen Sinn im Leben. Und der ist größer als alles, was du hier in dieser Welt vorfindest. Was sich niemals erfüllen wird. Beziehungen werden dich im Stich lassen. Die werden dich enttäuschen, werden dir wehtun. Dein Erfolg wird vergehen. Dein Aussehen wird vergehen. All das ist es nicht wert im Vergleich zu Leben für den höheren Sinn zusammen mit Gott. Und ich glaube, Gott hat so gedacht, er hat es in uns hineingelegt. Er sagte in Prediger Kapitel 3, Vers 11, er hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Es ist nicht etwas Kleines, sondern es ist in uns selber, in allen, hat das Gott bewirkt. Ohne Gott gibt es per se übergeordnet keinen Sinn für unser Leben. Wir können unseren Sinn erschaffen, aber es gibt eigentlich per se keinen Sinn. Und wenn es für was erschaffen, dann ist es limitiert auf das, was wir ausdenken und auf unser Leben. Mit Gott gibt es einen Sinn für dieses Leben. Leben mit Gott, angefangen hier und später in Ewigkeit, und Leben für Gott mit dem bleibenden Sinn. Und zum Schluss die Frage nach Reiseziel. Das ist so ein bisschen connect, ein bisschen zueinander natürlich alles. Es gab mal eine Werbung, einen Werbespot vor ein paar Jahren. Und zwar ging es darum, ein Baby wird geboren und dann schießt das Baby durch das Fenster durch, aus dem Kreissaal, und fliegt durch die Welt, wie ein Flugzeug, durch die Wolken, und wir sehen, wie das Baby nackt einfach größer wird und schreit und schreit und guckt auf die Erde und wird dann größer und größer und wird dann älter und ein junger Mann entwickelt sich und dann so ein bedachter Mann und dann wird wirklich älterer Mann und Zähne fallen aus und dann sehen wir, ganz kommt es einfach in den Grab. Und der Bildschirm wird schwarz und da steht, das Leben ist kurz. Spiele mehr Xbox. Das war ein lustiger, krasser Werbespot. Aber ich glaube, das ist gar nicht so weit fern von dem, was wir öfters, wonach wir streben. Wir haben so viel und besonders hier so viel, was uns ablenkt. Und wir denken, das ist sinnvoll und das ist toll und das zu erleben. Und ich glaube, Gott will, dass wir viele Sachen genießen, so ist es nicht. Aber es ist eine andere Frage, ob das wirklich ein Sinn ist. Lebst du sinnvoll? Oder ist es wirklich das Wahre mit dem Sinn, dass du nur Xbox spielst? Dass du nur deine Arbeit gehst und was ein Projekt machst? Nachhaltigkeitsprojekt. Uhu. Ist das wirklich alles? Gott hat in dein Herz die Ewigkeit hineingelegt. Und wenn wir bei Beerdigung stehen von jemandem und wiederum mal ratlos sind und uns Wunschvorstellungen machen, ja, vielleicht gibt es doch mal guten Gott. Ist das wirklich alles? So bei dieser Wunschvorstellungerei, gibt es nicht wirklich mehr, was Gott uns da anbietet und gibt? Als kleine Kinder haben wir Träume. Wir wollen so viel machen und alle Welt ist uns eröffnet. Und was Erfahrung uns lehrt, ist, wir haben unser Idealismus. Dann haben wir irgendwie eine Phase von Realismus. Geht nicht alles. Und dann irgendwann haben wir eine Phase von Zynismus. Geht alles nicht. Ist alles Quatsch. Alles, was versprochen wird. Wenn wir keinen Gott haben. Oder wenn wir auch als Christen Gott haben, aber auf etwas Falsches bauen. Wenn wir irgendwelchen Wunschvorstellungen, etwas, was vielleicht klingt gut, hören und darauf bauen, aber das ist nicht das, was Gott sagt. Das ist nicht das, was Gott wirklich ausmacht. Und Gott gibt es uns aber die Antworten darauf. Er gibt uns Sinn, er gibt uns Identität, er gibt uns Moral, er gibt uns Sinn und gibt uns Reiseziel. Er hat uns erschaffen, dass wir lieben können, einander und Gott. Dann gibt es diese Geschichte, wir haben alle gesündigt, sind weg von Gott, kam Gott zurück, hat alles gemacht, sodass wir wieder zu ihm zurückkommen können, durch Jesus. Und jetzt leben wir mit Gott und wir haben diese Perspektive auf die Ewigkeit. Und Jesus sagt in Offenbarung 21, Vers 4, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und ich bin dankbar, das zu sehen, das zu leben und auch Leute zu sehen, die weggegangen sind zu Gott. Ich erinnere mich an Scott. Und es ist so toll, das mitzubekommen, wenn jemand dieses Leben lebt und auch am Ende Zuversicht hat, wofür er gelebt hat, wohin er hingeht. Hast du das? Ohne Gott gibt es kein Leben nach dem Tod. Und alles endet hier. Mit Gott haben wir ewiges Leben mit Gott, der heute und hier beginnt. Ich mache ein Fazit, damit wir die zeitlich das noch ein bisschen hinkriegen. Wir haben diese brennenden Fragen. Wir haben auf einer Seite die Optionen ohne Gott, die da besagen, die Welt ist grundlos entstanden und, oder war schon grundlos hier. Es gibt keine größere Identität, als die wir uns selber geben. Es gibt keinen wirklichen übergeordneten Sinn im Leben, als das, was wir selber einfach uns ausdenken. Es gibt keine Moral, keine Gerechtigkeit, die wirklich geschieht, als die, die wir uns selber holen. Und es gibt nur dieses Leben. Mit Gott war die Welt gewünscht und du auch. Mit Gott bist du ein Kind von ihm, welches er gedacht hat und für welchen er auch weitere Gedanken hat. Du hast ein höheres Sinn im Leben mit Gott, welches über Tod hinausgeht. Und es gibt Moral und ein Moralgeber und es gibt Gerechtigkeit. Und man kann darauf zählen. Und es gibt mehr als dieses Leben, Leben in Ewigkeit mit Gott. Sind wir aus nichts, durch nichts und für nichts? Oder sind wir aus jemandem, durch jemanden und für jemanden? Das ist hier die Frage. Das war's.
Zumal möchte ich eine Stelle vorlesen aus Römer 5, die Verse 12 bis 15. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen. Deswegen hat auch jeder gesündigt. Selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem herrscht schon in der Zeit zwischen Adam und Mose der Tod auch über die Menschen, die kein ausdrückliches Gebot übertraten, also nicht in derselben Weise wie Adam sündigten. Mit seinem Ungehorsam ist Adam genau das Gegenteil von dem, der kommen soll. Doch die Begnadung ist nicht einfach ein Gegenstück für die Übertretung. Denn wenn die Übertretung eines Einzigen der ganzen Menschheit den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen, denn die ganze Menschheit wird durch die Gnade eines einzigen Menschen, nämlich durch Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Und hier an der Stelle steht, dass auch schon, also als Adam schon war, als die Sünde anfing und auch schon die Sünde herrschte ja auch, dass Gott einmal damals auch schon bei Noah die ganze Welt vernichtet hatte. Und dass anschließend die Menschen ja auch wieder sich entwickelten, auch wieder größer wurden, dass dann die Sünde auch wieder herrschte. Und dass es nur eine Gnade gibt in Jesus Christus. Durch Adam ist die ganze Sünde in der Welt gekommen und durch Jesus Christus wird die Welt wieder gereinigt. Und zwar bei den Menschen, die bereit sind, so wie eben auch Ferd gesagt hat, die nach Gott fragen, die nach dem Sinn des Lebens fragen und die auch dann anschließend die Antworten nur finden, im Wort Gottes ja auch bei. Und diese Menschen sind dann gereinigt und können auch vor Gott treten. Und Jesus hatte auch, als er am Kreuz litt, ja auch dafür gelitten, aber er hat davor ein Mahl gegeben, nämlich Brot und Wein, damit wir uns erinnern, er hat alles vollendet und er hat alles vollbracht, damit wir leben können, so wie er es haben will. Und dieses Mal wollen wir jetzt auch halten. Wir wollen für das Brot danken. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der sein Leib für uns dahingegeben hat, damit wir Leben bekommen, Herr. Hab Dank dafür, dass er alles vollendet hat und als Zeichen dafür hat er uns das Brot gegeben, das uns immer wöchentlich daran erinnert, er ist für uns gestorben, er hat für uns gelitten, er ist auferstanden und ist jetzt bei dir. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen. Wir wollen auch für die Frucht des Weinstocks danken. Himmlischer Vater, dein Sohn hat sein Blut für uns vergossen, damit wir Leben haben. Er hat alles vollendet und er hat alles so gemacht, dass wir so leben können, wie du es haben willst. Er hat uns zum Zeichen dafür die Frucht des Weinstocks gegeben, das uns daran erinnert, sein Blut ist für uns, für unsere Sünden und unsere Schuld geflossen. Hab Dank dafür. Amen.